Okay, liebe Leute, guten Morgen, liebe Schülerinnen, Schüler und ein paar Lehrer scheinen mir auch dabei zu sein. Ich hoffe, wir kriegen hier unsere Technik hin. Ich bin jetzt ein bisschen außer Puste, weil natürlich in letzter Sekunde alles Mögliche nicht klappt. Okay, also mein Name ist Gerd Ganteföhr, ich mache hier den Einführungsvortrag Faszination Physik und das geht bis um 10:45 und danach kommt die Weihnachtsvorlesung mit diesen ganzen aufgebauten Experimenten. Also es ist ja so, wenn man irgendwas umsonst kriegt und ich glaube, ihr habt ja nichts bezahlt, das ist umsonst, dann muss man leider eine Werbeveranstaltung über sich ergehen lassen. Also wenn man zum Beispiel früher Butterfahrten nach Helgoland gemacht hat, dann wurden einem dann Teppiche angeboten oder sowas, die man gar nicht haben wollte, aber dafür war die Butterfahrt eben auch sehr preiswert. Und so ist es hier auch, ihr kriegt diese Weihnachtsvorlesung umsonst und ich muss euch jetzt davon überzeugen, dass die Physik einen außer Atem bringt. Okay, ja, also dann fangen wir einfach mal an. Faszination, Physik. Also wir machen erstmal eine Reise ins Universum und da wird es dunkel. Das heißt, ich werde dann hier mit dieser Elektronik ein bisschen rumvorwerken, in der Hoffnung, das Licht steuern zu können. Vorerst lassen wir es mal so hell wie jetzt. Das hier ist eine Galaxie. Das ist eine Sterneninsel aus typischerweise 100 Milliarden Inseln. Und ich stelle immer wieder fest, dass der normale Laie draußen, in der normalen Welt, außerhalb der Physik, aber auch der Politiker in Berlin oder in Brüssel zwischen Millionen und Milliarden irgendwie nicht so richtig unterscheiden kann. Also so ab 1000, da ist das immer viel. Ne? Und ob jetzt irgendwas 1 Milliarde oder 1 Million kostet, ja, okay, das ist wie Megabyte und Gigabyte, ist viel. Ja, ist aber trotzdem Faktor 1000 dazwischen. Ne? Also wenn ein Mensch so typisch 1 Meter groß ist, wir Physiker denken in Größenordnung, ne? Also ob der jetzt 1,80, 1,90, das spielt überhaupt keine Rolle. Also 1 Meter, 10 Meter oder 100 Meter. Das leuchtet jetzt eben ein, dass so eine Körpergröße von 100 Metern jetzt wirklich ein Unterschied ist zu 1 Meter. Okay, also wir haben ja 100 Milliarden Sonnen drin und in so einer Galaxie befinden wir uns auch. Das große Ding hier, das ist also die Sombrero-Galaxie, unschwer zu erkennen, warum die so heißt, die rotiert gemächlich alle 200 Millionen Jahre, also nicht Milliarden Jahre, sondern diesmal nur Millionen Jahre, 200 Milliarden Jahre könnte sie für eine Umdrehung nicht brauchen, denn so alt ist das Universum noch nicht. Ich werde euch jetzt anlässlich dieses Ausflugs an das Ende der Welt, wir machen gleich einen Ausflug an das Ende der Welt, ein bisschen Visionen der Physik und der Naturwissenschaft mitteilen. Und das sind andere Visionen, als sie heute so in den Medien oder von der Politik propagiert werden. Ich bin mal so ein bisschen provokant. Also wir sollen jetzt alle sparen. Also ich hatte ja noch, bin ein bisschen alt schon, ich hatte noch die Zeit des Aufbruchs mitgekriegt. Wirtschaftswunder und dann ging es aufwärts. Die Autos wurden immer größer, wir wurden immer schneller. Man konnte 250 fahren. Das geht heute immer noch auf der A81 zwischen Stuttgart und Konstanz. Und jetzt geht es aber andersrum, nicht? Wir haben hier so ein SUV, das ist ein Hammer und jetzt der Smart ist also immerhin, ist noch ein Auto, fährt noch, aber man kann jetzt dann auch mit dem Fahrrad fahren. Wir wollen Energiesparlampen haben, die werden dank der Physik mit der Halbleitertechnik jetzt doch wieder heller als diese Quecksilberdampflampen. Natürlich müssen wir weniger heizen, dann sollen wir vegetarisch leben, also aus mit der Currywurst. Da fällt uns aber bestimmt noch was Neues ein, man kann Currywürste auch in so Biocontainern wachsen lassen. Urlaub im Harz, längere Wochenarbeitszeit und ihr müsst länger arbeiten. Ich weiß eigentlich nicht so ganz genau, warum wir länger arbeiten müssen, weil es immer mehr alte Leute gibt, das ist schon richtig, aber naja, also das sind jedenfalls keine Visionen. Also mich macht das nicht so richtig an, dass ich mehr arbeiten muss, dann also weniger in kleineren Autos fahre und so weiter, sondern ich bin es über mein Leben gewohnt, dass es wirklich so einen positiven Optimismus zu wirklich was Neuem gibt. Und das will ich euch jetzt mal aus der Sicht eines Physikers präsentieren. Also wirklich ein bisschen Aufbruchstimmung. Und zunächst machen wir eine Reise zum Ende der Welt. Und das geschieht hier im ersten Ansatz mit dem Hubble Space Teleskop. Das ist hier abgebildet. Das ist dieses Auge, was die Menschheit hat, was bis zum Ende der Welt, der sichtbaren Welt, gucken kann. Es gibt nämlich ein Ende der Welt, weil das Universum ist 13,6 oder 7 Milliarden Jahre alt und die Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante. Das macht in einem Jahr eine Distanz von einem Lichtjahr. Das heißt, die Kugel, die uns zugänglich ist, übergucken, übersehen, hat einen Radius von 13,6 Milliarden Lichtjahren. Das ist eine Distanz. Das ist das uns zugängliche Universum. Aber wenn wir mit dem Hubble Space Telescope bis dahin gucken, und das hat es getan, es hat sich für ungefähr eine Woche auf einen besonders langweiligen Platz am Himmel konzentriert, da wo keine Vordergrundsterne sind. Wir sind ja in dieser Galaxie, in dieser Milchstraße, 100 Milliarden Sonnen sind in unserer relativen Nähe. Das heißt also, als wäre man im Wald und will aber das nächste Dorf außerhalb des Waldes sehen. Und da muss man eben sehen, dass man zwischen den Bäumen durchguckt. Da hat es eine Woche hingeguckt, denn vom Ende der Welt kommt jetzt nicht gerade besonders viel Licht. Und was man da sehen kann, das werde ich euch jetzt in so einer kleinen Animation zeigen. Das hier sind Vordergrundsterne in unserer eigenen Galaxie. Jetzt verlassen wir unsere Milchstraße, kommen in den Bereich zwischen den Galaxien, zwischen diesen Sterninseln. Da sind einzelne verstreute Sonnen noch, aber irgendwann sind da eigentlich gar keine Sonnen mehr. Und dann sind die meisten Lichtpunkte, die jetzt langsam in der Mitte ins Bild kommen, das sind alles Galaxien. Jeder einzelne Punkt hier ist eine Galaxie und wir sind gleichzeitig in die Vergangenheit gereist, denn dieses Licht entstand vor vielen Milliarden Jahren, stammt also aus einer viel früheren Phase des Universums. Das sind verschiedene Typen von Galaxien, ähnlich wie Schmetterlinge, nicht? Da gibt es ja blaue, grüne und gelbe. Bei Galaxien ist das auch so. Und die Physiker versuchen also verzweifelt zu verstehen, warum die Galaxien so unterschiedlich sind und diese frühen Galaxien, warum sie eigentlich so waren. Was man aber sieht, ist, dass die Galaxien sehr viel dichter zusammen waren. Denn das Universum hat sich in diesen Milliarden Jahren ausgedehnt. Das heißt, damals, und wir gucken ja auch zurück in der Zeit, war die Galaxiendichte höher und sie sind auch gerne einmal zusammengestoßen. Das Ende der Welt ist das Schwarze hier dazwischen. Und das wollen wir uns jetzt in einer zweiten Animation, die vielleicht wieder konvertiert werden muss, nochmal anschauen. Ja, oh ja, das geht gleich. Das ist eine Animation vom Hubble Ultra Deep Field. Wir starten eigentlich da, wo wir gerade geendet haben. In der Distanz waren wir etwa von 8 Milliarden Lichtjahren und dringen jetzt vor in den Bereich zwischen 8 Milliarden Lichtjahren und 13,6 Milliarden Lichtjahren, das Ende der bekannten Welt. Alle diese Galaxien hier entfernen sich ganz schnell von uns, denn das Universum dehnt sich aus und man kann die Fluchtgeschwindigkeit messen. Also gut, jetzt sieht es so aus, als kämen sie auf uns zu, weil das so eine Animation ist. Ja? Aber eigentlich entfernen sich all diese Galaxien, Sterninseln von uns weg mit fast Lichtgeschwindigkeit. Wir erreichen jetzt aber wirklich das Ende der Welt. Die Galaxiendichte nimmt wieder ab. Das hier sind ganz frühe Sterninseln, die kurz nach dem Urknall entstanden sind durch so eine Verklumpung des Gases, was vorher das Universum gleichmäßig ausgefüllt hat. Und das hier, das Schwarze, das ist das Ende der Welt. Und das können wir jetzt natürlich als Physiker, wie wir so sind, genauer untersuchen. Also, das Interessante ist das Schwarze hier zwischen diesen frühen Galaxien. Und das wollen wir uns jetzt noch in einem Film angucken. Wir gucken jetzt die Entstehung des Universums an. Dieses Schwarze ist nämlich nicht wirklich schwarz, sondern es hat eine Hintergrundstrahlung. Das ist das Nachglühen des Urknalls. Und aus der genauen Analyse dieses Nachglühens des Urknalls kann man eine Menge lernen, wie unser Universum entstanden ist.
Vor etwa 15 Milliarden Jahren entstanden Raum und Zeit im Urknall. Unmittelbar nach dem Urknall war das Universum extrem heiß. Materie und Energie waren sehr gleichmäßig verteilt und es existierten noch keinerlei Strukturen. Nachdem der Grobe-Satellit im Jahr 1990 gestartet worden war, fand er Spuren der ersten Strukturen im Universum. Grobe entdeckte winzige Fluktuationen in der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung zu einem Zeitpunkt nur 300.000 Jahre nach dem Urknall. Die roten und blauen Gebiete auf der Karte zeigen Regionen, die etwas wärmer oder kälter als das restliche Universum sind. Diese Temperaturunterschiede werden durch winzige Schwankungen in der Materiedichte bewirkt. Gravitationskräfte verstärken diese Störungen. Das resultierende Wachstum der anfänglichen Fluktuationen kann in aufwendigen Computersimulationen berechnet werden, wie in diesem Beispiel gezeigt wird. Die Simulation ist nun bei der heutigen Zeit angekommen. Der gezeigte Ausschnitt hat eine Kantenlänge von etwa 600 Millionen Lichtjahren.
Ja, wir haben jetzt, also die Idee ist, dass das Universum, bitte wieder umstellen auf den normalen Rechner, dass das Universum anfangs mit heißem Gas gefüllt war und es gab Zonen, die waren ein bisschen dichter und ein bisschen weniger dicht und das ganze Ding ist über die Gravitation ausgeflockt. Und das kann man heute eben sehr gut simulieren und kann verstehen, wieso sich diese Galaxien gebildet haben, wieso sich Sterne gebildet haben, in denen dann wirklich die schwereren Elemente entstanden sind. Im Urknall ist nur Wasserstoff und Helium im Wesentlichen entstanden. Und die Elemente, aus denen wir sind, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen und so weiter, die sind im wahrsten Sinne des Wortes Sternenasche, denn all diese Elemente wurden durch Fusionsprozesse im Innern von Sonnen erzeugt. Wir sind also, so wie wir hier jetzt sitzen, zusammen mit diesem Gebäude und der ganzen Erde, Sternenstaub oder Sternenasche. Früher war das Universum also sehr sauber, hatte nur Helium und Wasserstoff, sehr saubere Gase und wir sind eigentlich sowas wie eine kosmische Umweltverschmutzung. Ja, ist eben sehr von der Sicht abhängig, was man als Verschmutzung wahrnimmt. Ja, was natürlich jetzt meines Erachtens absehbarer Zeit auf jeden Fall, aber in eurer Lebensspanne vorkommen wird, ist, dass eine zweite Erde entdeckt wird. Und zwar hat man jetzt erstmal festgestellt, dass um unsere Nachbarsonnen herum im Allgemeinen Planeten rotieren. Das heißt, die Sonnen sind nicht einfache Gasbälle und nur unsere Sonne hat dieses einmalige Planetensystem, Merkur, Erde, Venus und dann die Gasriesen weiter draußen, Saturn, Jupiter, sondern alle Sonnen haben scheinbar oder die meisten solche Planeten. Das ist eben der Sternenstaub, der schwerer ist und weißer draußen ist. Und man kann das erstmal indirekt feststellen hier mit dieser Messung des Eierns der Sonnen. Man kann die Planeten selber nur ganz schlecht sehen, weil die leuchten ja nicht selber, sondern die sind von uns aus gesehen ganz in der Nähe ihrer Sonne und der Planet wird nur indirekt beleuchtet. Er ist viel kleiner, also ist es ja mühsam, ihn zu sehen, als würde man jetzt in Singen versuchen, abends an einer Straßenlaterne zu gucken, ob da so eine Mücke drumherum fliegt. Aber man kann sehen, ob die Sonne eiert aufgrund dieser Gesetze, Aktion gleich Reaktion, was nicht alles, ne? Da eiert die Sonne eben in der entgegengesetzten, nicht Richtung, sondern eben genau in Opposition zum Planeten. Und diese Bewegung der Sonne kann man über eine Spektralanalyse rausfinden. Wir haben heute, Stand ist von gestern aus Wikipedia, 3.838 Exoplaneten entdeckt. Die meisten sind sehr groß, weil man die eben viel besser entdecken kann. Aber es gibt auch einige, deren Masse, hier ist die Masse eingetragen in Einheiten der Erdmasse. Hier ist einer mit 11 Erdmassen, hier ist einer mit 4,8 Erdmassen. Gut, da ist die Schwerkraft ein bisschen größer, da würde man immer so gebückt gehen. Aber immerhin, man hat schon kleinere gefunden. Wahrscheinlich gibt es kleinere, nur die sind eben schwer zu entdecken. Und sie sind in allermeisten Fällen nur indirekt entdeckt worden. Also da gibt es verschiedene Methoden. Man beobachtet die Sterne sehr genau und jede Zuckung wird interpretiert als Exoplanet. Aber es gibt auch einen Fall oder mehrere Fälle, insgesamt 10, da ist es gelungen, die Sonne hier mit einer Scheibe abzudecken. Das ist eine Sonne, die befindet sich etwa 110 Lichtjahre von uns entfernt und gemessen an den Millionen und Milliarden Lichtjahren ist das so die unmittelbare Nachbarschaft, also kurz hinter Singen sozusagen. Und wir decken die ab und da sehen wir diese vier Gullern hier und die Beobachtung startete 2010, hier läuft die Zeit durch und man sieht tatsächlich, wie sich diese vier Gullern, hier ist eine ganz weit draußen, im Laufe der Jahre da um ihre Sonne herum bewegen. Dieses Sonnensystem steht also genau so, dass wir sozusagen von oben drauf gucken. Ja, viele stehen ja vielleicht auch in solchen Winkeln, da sieht man also nur so eine Hin- und Herbewegung. Aber hier sieht man von oben die Kreisbewegung, das sind jetzt Gasriesen wahrscheinlich, die sehr weit draußen sind. Denn hier ist die Einheit, diese Länge hier ist 20 astronomische Einheiten, das heißt, das sind Jupiter- oder Saturn-ähnliche Planeten weit draußen, deswegen brauchen sie auch so lange, um ihre Sonne herumzukommen. Aber das ist sensationell. Wenn wir, das ist das Keck-Observatorium, das ist nicht in der Umlaufbahn, sondern erdgebunden, aber mit bestimmten Tricks kann man trotzdem solche extrem schwierigen Messungen machen. Wenn wir eine solche Messung für erdähnliche Planeten machen könnten, die eben sehr viel kleiner sind, hier sieht man so eine Fotomontage von unseren 8 Planeten, die wir haben, und unsere, hier die Erde, die sieht man gar nicht, weil eben diese beiden Gasriesen so groß sind. Wenn wir die Teleskope noch ein bisschen verbessern, dann wird es möglich sein, auch mal eine solche Aufnahme wie diese hier zu machen, mit den im Innenbereich herumeiernden erdähnlichen Planeten. Und wenn es dann gelingt, dieses Licht zu analysieren. Das sieht man ja hier, das Licht, das kommt jetzt tatsächlich von diesem Planeten. Man kann das Licht analysieren, Spektralzerlegungen machen. Da kann man feststellen, aus was die Atmosphäre besteht. Stickstoff und vielleicht Wasserdampf und Methan ist auch immer gerne drin in diesem Planeten. Aber jetzt sehen wir mal an, wir finden einen Planeten, der eine blaue Farbe hat, der einen hohen Wassergehalt in der Atmosphäre hat und wo es vielleicht sogar Abgase von Autos oder Smog oder sowas gibt und Sauerstoff natürlich. Und das wäre ein Hinweis auf Leben. Wir könnten also, sobald es gelingt, das Licht eines kleinen Gesteinsplaneten, erdähnlichen Planeten, zu separieren von seiner Sonne, feststellen, ob dieser Planet bewohnbar ist. Ja, und wenn er jetzt rauskommt, sagen wir mal, wir sind nicht so anspruchsvoll, sagen wir 10% Sauerstoff. Ne? Also wir haben hier 20%, 10% würde immer noch gehen, da läuft man ein bisschen langsamer, ist ständig außer Puste. Aber immerhin, ich meine, man hätte einen neuen Planeten. Aber wie kommt man denn dann dahin? Das wäre die nächste Frage. Gut, aber bevor wir uns jetzt den Sternenreisen zuwenden, bleiben wir vielleicht erstmal im eigenen Sonnensystem. Da wurde intensiv nach Wasser gesucht. Also Wasser ist ja das Element des Lebens und man meint da eigentlich flüssiges Wasser. Denn festes Wasser gibt es im Sonnensystem und wahrscheinlich weiter draußen sowieso in Hülle und Fülle. Das hier ist Enceladus, ein Mond des Saturn, und das ist Wassereis. Das kann man auch wieder aus der Lichtanalyse herausfinden. Und er hat hier diese netten Spalten, das sind wirklich Spalten in der Eiskruste, die heißen Tiger Stripes. Und aus diesen Tiger Stripes kommt Gas raus. Da ist so eine Sonde rumgeflogen, hat das analysiert. Die ist sogar durchgeflogen durch diese Gasschwaden. Das ist Wasserdampf. Da kommt Wasserdampf, also gasförmiges Wasser raus. Ist natürlich super kalt, weil es so weit draußen ist. Und die Sonne, das war Cassini, die da durchgeflogen ist, die hat eine Spektral-, also eine Massenanalyse gemacht. Und sie haben schwere Kohlenwasserstoffe gefunden. Sie haben noch nicht rausfinden können, ob es organische Verbindungen sind. Das wird im Labor jetzt noch analysiert. Da ist auch ein Kollege aus Leipzig beteiligt, den wir hier zum Kolloquium eingeladen hatten. Der hat die Massenspektren gezeigt. Also wenn man zum Beispiel Methan hat, das ist ein Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatome, das ist Masse 16, das ist vollkommen langweilig, ganz leicht. Aber so ein Biomolekül, ne, das hat eine Masse von vielleicht 500 atomaren Masseneinheiten. Das ist riesenschwer. Und wenn man das im Massenspektrum alleine aufgrund seiner Masse identifiziert und auch so ein charakteristisches Massenspektrum, das in mehrere Linien sieht, dann weiß man, es ist eine organische Verbindung. Wo kommt die her? Die Idee ist, hier ist nochmal so eine Animation von der NASA, von den Cassini ist die Sonde und das sind eben die Tiger Stripes hier von diesem Enceladus. So stellt man sich das vor. Da war also jetzt niemand auf der Oberfläche und hat ein Foto gemacht. Das ist die Vorstellung von der NASA. Und hier sieht man ein Originalbild, das ist ein Satellitenbild eben von Cassini, von so einer Spalte. Man stellt sich vor, dass eigentlich das ganze Ding so einen 100 Kilometer dicken Eispanzer hat und darunter ist ein warmer Ozean. Denn der Wasserdampf, der da rauskommt, das ist Salzwasserdampf. Da ist also Natriumchlorid drin. Und das bedeutet, Natriumchlorid, dass hier eigentlich flüssiges Wasser beteiligt sein muss, was das Salz aus dem Gestein herausgelöst hat. Das ist also ein starkes Indiz, finden die Forscher, dass wir unter der Eiskruste einen geothermal, also durch Gezeitenkräfte geheizten Ozean haben, in dem es natürlich Leben geben könnte. Vor allen Dingen eben, wenn man in diesen Abgasen oben im Weltall dann tatsächlich Kohlenwasserstoffverbindungen findet. Es könnte also Leben im dunklen Wasser geben, so wie bei uns in der Tiefsee. Da gibt es hier dieses Viech mit den Glubschaugen. Da ist halt relativ wenig Licht. Und sowas wäre unter der Eisdecke denkbar. Und dann wäre es natürlich klar, wir haben jetzt überall Planeten entdeckt an den Nachbarsonden. Sondern wenn wir jetzt auch noch auf einem Nachbarplaneten in unserem Planetensystem Leben entdecken und seien es nur Einzeller, dann gibt es überall Leben. Das würde unsere Weltsicht drastisch verändern. Hier nochmal zum Wasserproblem in unserer Nachbarschaft. Das ist unser Nachbarplanet Mars und der hatte, genauso wie die Erde heute noch, zu Beginn Flüsse und See. Hier ist ein versteinertes Flussdelta. Der Mars startete genauso wie die Erde vor 4,6 Milliarden Jahren. Und hatte Wasser an der Oberfläche. Allerdings ist seine Gravitation zu gering, deutlich geringer als die Erde. Und er hat dieses leichte Element Wasser, 18 AMU, H2O, verloren, weil die Gravitation nicht ausreicht. Wenn wir aber so einen anderen Planeten entdecken sollten, dann wollen wir dahin. Oder wenigstens eine Robotersonde, ja, also die dahin, ja, dauert ein bisschen. Und das geht eben nicht, mit irgendwelchen normalen Methoden. Also wir haben hier ein Atom-U-Boot, das hat dasselbe Problem wie ein Raumschiff. Es muss eigentlich energieautark sein. Und wir wissen aus dem Film Das Boot, das ist so ein älterer Film im Zweiten Weltkrieg, dass man möglichst lange getaucht fahren möchte, ne? Wenn oben irgendwelche so Leute, die einen irgendwie nicht Gutes wollen, unterwegs sind. Tauchfahrt und mit Batterie kann man einen Tag getaucht sein und dann ist Feierabend. Da muss man auftauchen, was dann in bestimmten Situationen sehr unangenehm ist. Mit einem Diesel hat man einen Schnorchel, da braucht man einen Sauerstoff und damit können die einen Monat oder viele 10.000 Seemeilen herumgurken. Das ist eine höhere Energiedichte. Also Batterien haben geringe Energiedichte, Diesel ist ein Faktor 100 höher pro Kilogramm oder pro Liter, aber hier gibt es eben, das ist hier ein amerikanisches Atom-U-Boot und das wird natürlich mit einem Atommeiler angetrieben. Ich will hier keine Werbung für die Atomenergie machen, ich möchte nur darauf hinweisen, die Energiedichte ist so hoch, dass dieser Atomreaktor, das ist so ein Kompaktreaktor, sonst so ein großer Reaktor passt in so ein Atom-U-Boot nicht rein, das würde dann einfach zu Boden sinken. Der hält 40 Jahre. Sie haben ein Fahrzeug, das Sie 40 Jahre lang nicht betanken müssen. Und es hat so viel Energie, dass Sie sogar die Mannschaft mit künstlicher Nahrung ernähren könnten. Sie könnten, wie ich schon angedeutet hatte, mit der Currywurst, Sie können also so gentechnisch wuchern mit Bakterien, können Sie so künstliche Currywurst oder auch Hamburger für die Amerikaner erzeugen, die sind eigentlich aus Bakterienschleim. Das merkt man aber gar nicht. Ne? Also die sehen fast, das heißt dann naturidentisch. Und wenn Sie genug Strom haben aus diesem Atommeiler, können Sie solche Hamburger erzeugen und dann bräuchte das Atom-U-Boot gar nicht aufzutauchen. Also jedenfalls nicht über 40 Jahre. Es ist aber in der Realität so, dass die Mannschaften, da sind ungefähr 100 Leute auf dem Atom-U-Boot oder auf U-Booten, die bestehen darauf, alle 3 Wochen einen McDonald's anzufahren. Nicht einen McDonald's, sondern ein Fastfood oder irgendwas Vernünftiges, weil dieser Bakterienschleim hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Aber damit, mit der Kernenergie und dann eigentlich der Fusion, nicht der relativ schmutzigen Kernspaltung, nur damit können wir die Sterne erreichen, mit der Fusion. Also mit der Batterie geht es nicht, ne? Ich glaube, das ist jetzt angekommen. So, wir verlassen jetzt den Bereich des ganz Großen und gehen in den Bereich des Kleinen, nicht des ganz Kleinen. Das sind Elementarteilchen, das können wir heute nicht beackern. Da gibt es noch ganz phänomenale Ideen von höheren Raum-Zeit-Dimensionen. Das hat was mit Elementarteilchenphysik zu tun und dem Higgs-Feld. Da kommen wir in die Frage, was ist eigentlich Masse, was ist eigentlich Zeit? Aber wir bleiben mal in der Zone des Lebendigen und beschäftigen uns mit unserem Körperinneren. Euer Gehirn, mit dem ihr jetzt gerade im Augenblick denkt, hoffentlich ist der Vortrag bald zu Ende und es fängt die Weihnachtsvorlesung an. Euer Gehirn besteht aus 200, waren es jetzt Milliarden oder Millionen? Jetzt bin ich selber das weiß ich jetzt nicht mehr, ich werde ihm auch alt. Sagen wir mal 200 Milliarden, das wird wahrscheinlich stimmen. 200 Milliarden, bin ich mir jetzt unsicher, hier ist doch bestimmt ein Biologielehrer oder eine Lehrerin. Waren das 200 Millionen oder 200 Milliarden Gehirnzellen? Was? Milliarden, ne? Wir machen Abstimmung, Volksabstimmung. Also sagen wir 200 Milliarden, das ist nur das Gehirn. So, und jede dieser Zellen enthält das, was ich euch gleich in Animationsfilm zeigen werde. Alle diese Objekte, und hier sieht man zum Beispiel so eine Stütz, das ist ein Mikrotubuli, eine Stützstruktur, die die Zelle in Form hält. Da gibt es eine ganze Menge Querstreben und es gibt im Hintergrund hier sowas wie ein Zentrum, wo alle diese Stützstreben zusammenlaufen, das also einfach notwendig ist, damit die Zelle eine bestimmte Form hat. Und das ist alles kleiner als das Licht. Man kann es mit Licht nicht angucken, obwohl das hier so ein tolles Foto ist, aber das ist eine Computeranimation. Ja. All diese Objekte sind Nanoobjekte und was wir hier sehen werden im Film ist also erstmal wie diese Mikrotubuli, also diese Verstrebungen, wie die gebaut und auch wieder zerlegt werden können. Das sind also Polymere aus Eiweißstrukturen, die werden von bestimmten Steuereiweißen entweder demontiert oder neu montiert und wir haben hier so ein Walker-Protein. Das heißt Wanderprotein, das kann nämlich diesen riesigen Nährstofftank hier, das blaue Ding, das kann das irgendwo hinbringen. Das ist der LKW in der Zelle. Dieses komische Teil mit diesen beiden Saugnäpfen, die sich hier festgepappt haben, das läuft auf dem Mikrotubuli entlang. Und in unserem ganzen Körper sind es 10.000 Milliarden Zellen und in jeder einzelnen Zelle sind unzählige Mikrotubuline und Proteine und das sind alles Nanomaschinen. Und ich will euch jetzt diesen Film zeigen hier. Das ist alles im Wasser, weil wir sind eigentlich große Wasserbauer. Hier sieht man so diverse Filamente, die also auch als Stützstruktur nötig sind. Die gehen ab von den Mikrotubuli, die die Hauptstützen sind. Hier sieht man, wie die Zelle neue solche Filamente aufbaut. Das ist katalytisch gesteuert. Jetzt wächst die Zelle. Sie kann aber auch Stützen demontieren. Die zerfallen dann in ihre Bausteine. Hier wird ein Mikrotubuli neu aufgebaut, also eine Hauptstütze, und hier wieder demontiert. Und das ist ein Walker-Protein, der LKW der Zelle. Das da rechts oben ist ein Mitochondrium. Ein Kraftwerk der Zelle. Das sind Messenger-RNA, die also Gene auslesen aus dem Zellkern. Diese Membran mit den Löchern ist die Hülle des Zellkerns. Und hier haben wir jetzt ein Ribosom, was ein Protein synthetisiert anhand der Informationen auf diesem Stück der Erbsubstanz. Hier nochmal. Also ein Ribosom, was die Erbsubstanz ausliest, das ist der lange Faden, und ein Protein synthetisiert. Das ist der Blutfluss hier, und das ist so eine Zelle, wie heißen die nochmal, die also zur Abwehr von Bakterien unterwegs sind. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen den Leuten, die die Animationsfilme machen, die ihr sicher auch kennt, da gibt es ja so einige, und den Biologen, die all ihr Wissen da reingesteckt haben, um das in einem Film mal sozusagen zu veranschaulichen. So, wie ging das jetzt hier? Das brauchte immer einen Augenblick, wenn man draufklickte, und dann sind wir wieder da. Also das ist das Wissen der Biologie. Ich komme nicht umhin, ein bisschen auch für die Biologie Werbung zu machen, aber man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, dass das ohne die physikalischen Naturgesetze nicht ginge. Nicht? Also die Biologie ist eigentlich nur so eine Sekundärwissenschaft, aber es sagt es nicht weiter. Aber das finde ich schon ganz schön fantastisch. Ja, wir selber haben hier in der Physik in Konstanz ein, zwei Arbeitsgruppen oder vielleicht sogar drei jetzt, die sich auch mit Quantencomputern beschäftigen. Und das ist eine neue Logik. Da kommen die Gesetze der Nanowelt zum Tragen, was sehr schwierig ist. Das ist Schrödingers Katze. Man hat verschränkte Zustände. Und das ist tatsächlich so. Sie könnten also sich ein Gedankenexperiment machen, indem Sie also einen quantenmechanischen Zustand präparieren, der gleichzeitig an und aus ist. Das geht. Das geht ja in der Realität nicht. Ne? Also Sie sind entweder tot oder lebendig, oder eine Lampe ist entweder an oder aus. Aber in der Quantenmechanik mit dieser unschärferen und diesen Wellencharakter, da kann man etwas zusammenbasteln, was nicht zusammengehört, an und aus. Und das größte, also berühmte Schrödingers Katze, die also sowohl tot als auch lebendig ist. Und das ist natürlich eine neue Logik. Mit einer realen Katze ist es fast nicht möglich, das zu machen. Und zwar deswegen nicht, weil die Quantenmechanik gilt dann, wenn dieses System, genannt Katze, vom umgebenden Universum vollständig entkoppelt ist. Sobald es irgendwie prinzipiell eine Kopplung gibt zwischen dem Rest der Welt und der Katze, wird die Katze in einen Eigenzustand des Lebensoperators überführt, also entweder an oder aus. Aber sie kann nicht beides sein. Und Sie können eine Katze nicht komplett vom Rest des Universums abschirmen, weil eine Katze ein warmes Objekt ist, es emittiert Wärmestrahlung und die Umgebung gibt Wärmestrahlung auf die Katze ab. Es geht also, soweit wir heute wissen, auch mit einer Thermoskanne, Sie könnten versuchen, so eine Art Thermosbehälter zu machen, ja, es geht trotzdem nicht, da ist trotzdem eine Kopplung. Sie können makroskopische Objekte nicht vom Rest des Universums entkoppeln und dann haben wir immer die klassische Physik mit den relativ langweiligen Gesetzen, die wir in den ersten zwei Semestern durchackern. Aber in der Quantenmechanik für sehr kleine Objekte wie Elektronen oder auch Nanopunkte ist es möglich, die vom Universum zu entkoppeln und dann kommt die Logik der Quantenwelt rein. Und mit diesen Quantencomputern, da gibt es jetzt inzwischen erste Versuche, die zu realisieren, könnte es eine neue Logik geben und man kann sich vorstellen, da muss man auch wieder Milliarden solcher Prozessoren koppeln, weil Intelligenz entsteht ja erst, wenn wir Milliarden von solchen Zellen koppeln, dass es dann eine künstliche Intelligenz auf der Basis der Quantengesetze gäbe. Und mit so einer Intelligenz würde ich mich wirklich gerne mal unterhalten, weil das wäre wirklich mal was Neues. Das wäre jemand, der nun wirklich was anderes denkt. Und die Frage ist auch, ob es wirklich jemand ist oder nicht. Aber solche Computer sind faszinierend anders. Sie haben natürlich erstmal, wie es immer so ist, eine militärische Anwendung. Man kann damit irgendwelche Codes entschlüsseln, die man bisher noch nicht entschlüsseln konnte. Aber natürlich kann man damit auch wirklich intelligente Maschinen bauen. Es gibt in Lausanne von der EU koordiniert das teuerste Forschungsprojekt der EU. Jedenfalls war das der Stand vor 2 Jahren. Vielleicht haben sie jetzt noch ein teureres. Aber das ist jedenfalls sehr teuer. Es ist 1 Milliarde Euro für ein Projekt. Und da will man einen Kubikmillimeter Mausgehirn mit Rechnern simulieren. Das Gehirn, und das ist hier ein Bild von der Homepage des Blue Brain Projekts, ist ein EU-Projekt, sind also sehr viele Leute im Wesentlichen in der Informatik da involviert. Das hier ist eine Simulation von einem Stück, ich glaube, der Seerinde im Mausgehirn. Wir haben hier diese Zellen, das ist jeweils eine Nervenzelle und Nervenzellen haben Dendriten und Axone. Also Inputleitungen, das sind die Leitungen hier unten, und Outputleitungen, also eine Outputleitung pro Nervenzelle. Sich dann aber wieder verzweigt in sehr viele Kontakte zu anderen Nervenzellen. Das ist hochparallel und um das zu simulieren, was eine solche Einheit, so wie die Biologie denkt, ja, also die Intelligenz der Biologie oder sagen wir mal, wie die Biologie ihre Tiere jetzt erstmal steuert, da brauchen wir für jede Nervenzelle einen Prozessor. Und bei 100 Milliarden, also es gibt immer noch diese Millionen, Milliarden Unschärfe, aber ich glaube, es waren Milliarden, da brauchen wir jetzt wirklich sehr viele Prozessoren, um das zu simulieren. Also man fängt erstmal mit ein paar 10.000 Prozessoren an, um so ein Kubikmillimeter Mausgehirn zu simulieren. Aber das Fernziel, was auch tatsächlich da irgendwo steht, ist, dass man tatsächlich eine künstliche Intelligenz, also sowas wie das menschliche Bewusstsein oder sagen wir erstmal so ein tierisches, ja, vielleicht kein Bewusstsein, aber eben sowas Ähnliches, im Rechner simuliert und man könnte auch dann Augen und Beine und sowas involvieren. Aber bisher ist die Komplexität der natürlichen Strukturen, also auch eines Mausgehirns, weitaus höher als alles, was die Computerbranche so hinkriegt. Aber das ist das Fernziel und bisher habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass wenn die erstmal mit was anfangen, dann kriegen die das auch noch hin. Das ist meine letzte Folie. Eine Zusammenfassung. Es gibt Visionen und es gibt Grenzen des Wissens. Also wir stoßen an Grenzen, zum Beispiel diese Urknalltheorie. Die ist ja so erstmal sehr etabliert und man darf als richtiger Physiker auch keinesfalls daran zweifeln. Nur, wenn man dann immer fragt, wie kam es denn zum Urknall, dann ist so betretenes Schweigen. Oder es kommt die Antwort, im Urknall ist die Zeit auch entstanden, deswegen kann man nicht fragen, was war vor dem Urknall. Da habe ich aber immer das Gefühl, das ist ein Trick. Die reden sich irgendwie raus. Also weil bisher hatte immer alles eine Ursache. 95% des Universums bestehen aus dunkler Materie und dunkler Energie. Dunkel bedeutet, die Physiker wissen nicht, was es ist. Wenn wir also sagen, wir wissen sehr genau, Urknalltheorie und Galaxien kennen wir uns super mit aus, ist etabliert. Ja, aber 95% dessen, was überhaupt existiert, können wir leider nicht sagen, was es ist. Das würde ich jetzt schon mal als deutliche Schwäche bezeichnen. Ja? So richtig einsichtig ist das nicht. Es gibt 4 Naturkräfte, aber kein Mensch kann mir sagen, warum sind es denn 4? Es könnten ja auch 16 sein oder 3. Na, wissen wir nicht. 4 ist offenbar so eine magische Zahl für Naturkräfte. Das ist die Gravitation, Elektromagnetismus und die beiden Wechselwirkungen in den Atomkernen. Die Naturkonstanten scheinen irgendwie einfach konstant zu sein, aber wieso sind sie genauso groß, wie sie sind? Zum Beispiel die Feinstrukturkonstante kann man auf 22 Stellen hinterm Komma genau bestimmen. Aber warum ist sie denn so groß? Und wenn die Naturkonstanten etwas anders wären, ein bisschen, 1 Promille, 1%, dann gäbe es uns nicht. Dann gäbe es kein Leben in unserem Sinn. Wir wissen aber nicht, warum die Naturkonstanten so sind. Ja, und so ein paar andere Sachen sind auch unbekannt. Und wenn man Biologen fragt, ja, wisst ihr denn jetzt endlich mal, wie das Leben auf der Erde entstanden ist? War das in so einem Sumpf, ja, so ein Ursumpf oder vielleicht eher in der Atmosphäre oder kam so ein Meteorit mit ein paar Bakterien runter? Wissen sie nicht. Finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen begrenzt. Ja? Also man weiß vieles nicht. Und es gibt dann, wenn wir das mal irgendwann wissen, fantastische Visionen. Ja? Also zum Beispiel Gedanken lesen. Auch kann man jetzt sagen, das ist irgendwie Mist. Aber ihr habt ja Facebook. Also ihr könntet jetzt mit Facebook, ihr sitzt vor eurem Rechner und ihr könntet dann einfach denken, der Typ ist scheiße. Nein, sag ich jetzt nicht. Also, und dann erscheint der Satz einfach so auf dem Bildschirm, oder gar nicht mehr auf dem Bildschirm, sondern direkt bei dem Leser, ohne den Umweg über das Auge. Das wäre Gedankenübertragung. Das gibt es aber schon. Man kann heute mit einer Haube Schach spielen. Muss man ein bisschen üben. Nur mit Gedankenkontrolle. Ja, dann gibt es noch ein paar schöne andere Visionen. Also zum Beispiel sehr viel länger leben. Viele Leute sind von der Vision, dass die Biologen den genetischen Code, der unsere mittlere Lebenserwartung steuert, liegt bei 120 Jahren, wenn wir wirklich gesund leben. Aber dann müsst ihr also wirklich nur Knäckebrot und Wasser ohne Kohlensäure und so und nicht viel rumrennen und nicht lachen. Ich glaube, das verkürzt auch. Also 120 Jahre nicht lachen und nur Knäckebrot. Also viele sagen dann, nee, das ist jetzt nicht so richtig gut. Aber wenn man die primäre Kodierung der Lebenserwartung, also den Alterungsprozess, der ist genetisch gesteuert, da sind so an die 150 Gene beteiligt. Wenn man den verändert, dann könnte man sagen, okay, beim Menschen steht 120, dann schieben wir den Regler mal auf 240 oder auf 1000. Und dann kommt immer von den Leuten, oh, ist das langweilig, ich will gar nicht so lange leben. Die Perspektive ändert sich, wenn man dann über 60 wird. Ja, dann denkt man, ach nee, also so ein paar Jahre könnte man noch dazulegen. Und ja, also so ist es ein bisschen unterschiedlich. Aber ich meine, man muss ja nicht länger leben. Ne? Die Idee ist, wir kriegen vielleicht das Handwerkszeug, um die Lebenserwartung genetisch kodiert zu kontrollieren, zu ändern in der Zukunft. Dann ist die Frage, wollen wir das? Also es sind Visionen, die machen ein bisschen Angst, aber sie sind auf jeden Fall nicht langweilig. Und Physik und die ganzen Naturwissenschaften sind keinesfalls langweilig. Ja, also Moment, ich habe noch eine Folie, diese. Und jetzt kommt die Weihnachtsvorlesung. Ich danke euch und viel Spaß jetzt bei dem Geknalle und Gerumse. Applaus